Fleisch ist mein Gemüse. Gelesen von Heinz Strunk persönlich. 1985. Im Zwergenhaus. Ich hatte Mutter versprochen, endlich unseren winzigen Rasen zu mähen, und nun mühte ich mich an diesem brüllend heißen Augustnachmittag 1985 mit den Kanten ab. Bevor ich mir die gesamte Fläche vornahm, trimmte ich immer zuerst die Rasenkanten. So richtig toll wurde es nicht, aber das war nicht meine Schuld, sondern die meines verstorbenen Großvaters, der zu Lebzeiten jede handwerkliche Eigeninitiative seines Enkels mit der Bemerkung »Zwei linke Hände und lauter Daumen« zu ersticken pflegte. Der alte Despot hatte lieber alles selber gemacht, weil es ihm bei mir zu langsam ging. Die Spätfolgen seiner pädagogischen Konzeptlosigkeit konnte er jetzt posthum besichtigen. Es war ein Trauerspiel. Das Blut schoss mir über der harten körperlichen Arbeit in den Kopf und weiter in jeden einzelnen meiner Pickel. Ich war 23 und litt seit nunmehr 11 Jahren an Acne conglobata, der schlimmsten Form dieser elenden Hauterkrankung, die unbehandelt niemals besser wird. Pusteln mit oder ohne Eiterhaube, Mitesser und tief in der Haut verankerte Flechten bedecken Gesicht, Nacken, Rücken und Schulter. Die Pickel wirken irgendwie gar nicht mehr wie Pickel, sondern wie etwas viel Schlimmeres. Sie wirken wie eine unbekannte Weltraumkrankheit. Ich sah aus wie eine Versuchsperson, bei der die Tests schiefgelaufen waren. Im Sommer sah es immer besonders schlimm aus, da ich mich vor Scham schon seit Jahren nicht mehr der Sonne ausgesetzt hatte und komplett ausgeblichen war. Die roten Aknehörner setzten sich auf meiner kalkweißen Haut deutlich ab und waren schon von Weitem gut zu erkennen. Nach einer erfolglosen Endlosschleife im therapeutischen Bermuda-Dreieck Vitamin-A-Säure, Breitbandantibiotika und Eigenblutbehandlung hatte ich die Akne als Schicksal angenommen und wartete einfach mal so ab. Vielleicht würde sich ja alles ganz plötzlich und unerwartet ändern, denn das Leben schlägt ja die tollsten Kapriolen. Bis dahin hieß es, geduldig ausharren und weiterhin fleißig Rasen mähen und Hecke stutzen. Ich war gerade fertig mit den elenden Kanten, als das Telefon klingelte. Mein entfernter Bekannter Jörg.
Kurze Frage, kurze Antwort. Ich habe eine Anfrage fürs übernächste Wochenende. Hast du da Zeit? Weiß ich im Moment nicht so genau. Da muss ich in meinen Kalender gucken. Warte mal einen Augenblick.
Ich blätterte ein bisschen im Telefonbuch.
Um was geht's denn überhaupt? Eine Tanzfirma aus Lüneburg. Tiffany's heißen die. Die brauchen fürs übernächste Wochenende noch einen fünften Mann.
Jörg war ein ziemlich dröger Zeitgenosse. Sein Flechmer wirkte ansteckend und schnell verfiel ich in denselben, monotonen Sprachrhythmus.
Ich weiß im Moment auch nicht genau, du kannst dir ja meine Nummer geben. Warte mal einen Augenblick, da kommt gerade ein Kunde.
Jörg arbeitete in einem kleinen Musikgeschäft mit dem Namen Ohrenschmaus. Viele junge Männer, die in musikalischen Geschäften arbeiten, wären eigentlich lieber richtige Musiker und begreifen solche Tätigkeiten lediglich als Interimslösung. Doch meist reicht die Begabung nicht aus und sie bleiben in diesem Job stecken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ein Schicksal, das auch Jörg drohte. Er hatte sich ausgerechnet die Bassgitarre ausgesucht, das vermutlich unspektakulärste Instrument der Welt. Jeden Abend nach der Arbeit hockte er in seinem verschwitzten Jugendzimmer, er wohnte noch zu Hause, und versuchte Kontrolle über den störrischen Vierseiter zu erlangen. Wenn es zum Gitarristen nicht langte, dann wurde man Bassist. Bei den Girls konnte man damit natürlich nicht punkten.
Hallo, bist du noch dran?
Jörg hatte den Kunden offenbar erfolgreich vergrault.
Ich hab die Nummer hier, du sollst ihn selber mal anrufen, der Typ heißt Gurki.
Was denn das für ein Name? Das klingt ja wie Gurki und doof, der heißt doch sicher auch richtig.
Mann, ich weiß auch nicht, wie der richtig heißt, ich soll das nur ausreden, ich habe jetzt auch keine Zeit. Soll ich die Nummer geben oder nicht, mir ist das doch egal.
Seine Stimme klang kraftlos und aggressiv zugleich.
Ja, dann sag mal.
Kaum hatte ich aufgelegt, fing ich an, albern im Flur rumzuhüpfen.
Lieber Gott, danke, danke, danke.
Die Nachfrage nach meiner Arbeitskraft tendierte im Allgemeinen gegen Null und Tanzmusik war schließlich besser als nix. Vor Aufregung rauchte ich erst einmal zwei Zigaretten hintereinander und wählte dann mit feuchten Händen die Telefonnummer mit der Lüneburger Vorwahl.
Musikhaus Da Capo, Beckmann, guten Tag.
Statt Ohrenschmaus nun also Da Capo.
Ja, hallo Heinz Strunk hier, ich rufe an wegen der Mucke, ich würde gern Gurki sprechen.
Der ist am Apparat.
Ach so, ich habe die Nummer von Jörg vom Ohrenschmaus.
Schön, dass du anrufst. Also, das geht immer ein Schützenfest in Moorwerder. Die wollen da dies Jahr 5 Mann haben, am liebsten mit Saxophon.
Ja, ich spiele auch Flöte.
Super, der Mann ist gut, das höre ich schon.
Ja, hoffentlich.
Und Sonntag und Sonntag, geht das bei dir?
Ja, da ist gerade was ausgefallen und jetzt kann ich wieder.
Log ich. Alles klärchen. Sonntag sind 7 Stunden von 8 bis 3 und sonntags nochmal 5 Stunden von 8 bis 1.
Normal.
Kennst du dich aus? Hast du schon mal Tanzmusik gemacht?
Die Frage konnte ich bejahen. Ich hatte meine ersten Erfahrungen schon mit 19 in der Kapelle Holunder gesammelt. Meine 4 Kollegen waren sympathisch abgehalfterte Typen um die 40. Jens, der Organist, Weinbrandtrinker alter Schule, hatte ein Gesicht, wie es nur hochprozentiger Alkohol im Laufe vieler Jahre zu schnitzen vermag. Er war einer der letzten reinen Organisten, das heißt, er spielte keine Synthesizer und Keyboards, sondern eine wunderschöne alte Hammond B3 mit dem dazugehörigen Leslie. Geprobt wurde einmal die Woche in einem ehemaligen Luftschutzbunker. Er war wie alle Bunker auf der ganzen Welt dunkel, feucht und roch nach verlorenem alten Krieg. Der Übungsraum lag im 5. Stock. Dort schafften wir uns Deine Spuren im Sand, Hello Mary Lou oder auch ein Walzer-Medley mit den schönsten Melodien von Johann Strauss drauf. Nach Feierabend aßen wir in der Kneipe gegenüber meist noch Currywurst mit Kartoffelsalat. Stumm wie ein Fisch saß ich im Kreis meiner erwachsenen Kollegen und hielt den Mund, wie es sich für junge Leute gehört. Wir hatten fast jeden Samstag einen Job und mussten dann immer unsere tonnenschwere Anlage, die engen Treppen des Bunkers nach unten und morgens um 5 oder 6 wieder nach oben wuchten. Ich hatte große Angst um meine Wirbelsäule, denn ich war ja praktisch noch im Wachstum. Hans, der Schlagzeuger, fuhr das Bandauto, einen maroden Mercedes mit Anhänger. 99% aller schrottreifen Mercedes mit Hänger, die am Wochenende die Autobahn blockieren, sind mit Tanzbands besetzt, die gerade auf dem Weg zur Mucke sind. Auf jeder Rückfahrt war Hans besoffen, ein Wunder, dass wir nie erwischt wurden. Bei meiner allerersten Mucke im Herbst 81 staunte ich nicht schlecht, als plötzlich Kinder zum Bühnenrand kamen und nach Autogrammen fragten. Ta, brat mir doch einer einen Storch, die kennen mich gar nicht und ich muss hier schon Autogramme geben. Ich schätze daraufhin unseren prominenten Status falsch ein, denn es sollten die ersten und letzten Autogramme bleiben, die ich während meiner gesamten Tanzmusiklaufbahn geben musste. Nachdem wir ein Set mit When the Saints beendet hatten, gingen die Kollegen zum Tresen, während ich unschlüssig auf der Bühne stehen blieb. Ein dickes Mädchen kam angetrottet, blieb direkt vor mir stehen und beobachtete mich, ohne ein Wort zu sagen. Mir fiel auch nichts ein. Das eine Auge ihrer bunten Kinderbrille war mit einem Pflaster verklebt. Es vergingen sicher 2 Minuten, dann sagte sie,
Holunder, Holunder, die Welt wird immer runder.
Sie drehte sich um und schob ab. Das Mädchen sollte Recht behalten. Wegen irgendwelcher Zwistigkeiten löste sich Holunder ein Jahr später auf und ich blieb erstmal ohne weitere Engagements. Ich sagte Gurki, dass ich bereits in 3 Tanzbands gespielt hätte.
Klingt doch gut, wir probieren das einfach mal aus. Es gibt für beide Tage 600, ist das in Ordnung für dich?
Meine Güte, 600 Mark, ein Geldring. Ja, ist okay. Ich bemühte mich, möglichst gleichgültig zu klingen.
Alles klar, dann Sonnabend in einer Woche in Morwerde auf dem Festplatz, das findest du schon. Kannst du gegen 6 Uhr da sein?
Ja, das ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Hinkommen.
Wieso, hast du kein Auto oder was?
Ich hatte noch nicht einmal einen Führerschein, aber das wollte ich nun wirklich nicht zugeben. Mucker ohne Auto, sowas gibt's gar nicht.
Doch, doch, natürlich, aber mein Lappen ist gerade weg. Die haben mich mit 150 in der Autobahnbaustelle geblitzt.
Geschwindigkeitsübertretung schien mir das Beste zu sein. Ich war eben ein Mensch, der es eilig hatte. Ich hätte natürlich auch sagen können, ich bin bei Rot über eine Ampel gefahren und da stand noch jemand, aber ich kann nichts dafür, weil ich besoffen war.
Naja, besser nicht. Pass auf, dann wirst du vor dem Soundcheck abgeholt, so gegen 5:30.
Alles klar. Sag mal, wie ist eigentlich mit Klamotten?
Wenn du schwarze Hose, schwarze Schuhe und weißes Hemd mit Stehkragen mitbringen könntest, wäre gut. Sakko und Fliege kriegst du dann von uns. Also dann, bis Samstag, frisch rasiert und gut gelaunt.
Ah, ja, logisch. Tschüss.
Es gibt Orte, die sollte man früh verlassen, wenn man noch etwas vorhat im Leben. Der Hamburger Stadtteil Harburg liegt am falschen, dem südlichen Ufer der Elbe. Das schöne, große, eigentliche Hamburg ist auf der anderen Seite. In jeder Stadt gibt es richtige, weniger richtige und falsche Bezirke. Und wenn man im Falschen wohnt, sollte man damit nicht hausieren gehen. Das weithin sichtbare Wahrzeichen Harburgs sind die 1856 gegründeten Phoenix-Gummiwerke. Wo andere Städte eine Burg oder einen Dom haben, steht mitten in Harburg dieses riesige Industrieareal. Schon als Kind hat mich die Phoenix fasziniert. Sie war irgendwie unwirklich und erinnerte an Fabriken in Stummfilmen von Fritz Lang. Der Weg zum Kindergarten führte mich jeden Tag an den geheimnisvollen Gemäuern vorbei und ich habe mich oft gefragt, was da drinnen wohl vor sich geht. Harburg ist der langweiligste Ort der Welt, aber das ist ja auch schon wieder Quatsch, denn die Kasseler oder die Ulmer beanspruchen das zu Recht auch für ihre Städte. In den 70er Jahren eröffnete McDonald's in Harburg eine der ersten Filialen in Deutschland, die sich sofort zum zentralen Treffpunkt sozial auffälliger Jugendlicher entwickelte. Kinder aus normalen Verhältnissen trauten sich schon bald nicht mehr dorthin, denn zum Cheeseburger gab es von den halbstarken Schlägerbanden gleich noch gratis 1 auf die Nuss, mindestens. Dann soll angeblich irgendwo das legendäre Harburger Schloss existieren, das aber noch nie ein Mensch zu Gesicht bekommen hat.
Sag mal, das Harburger Schloss, wo ist das denn eigentlich nun genau?
Oh, weiß ich auch nicht, aber irgendwo soll das sein.
Weltberühmt geworden ist Harburg durch die Terroranschläge des 11. September. Wer hätte das für möglich gehalten? In den Häusern, in denen ich jahrelang ein- und ausgegangen war, hatten also die Top-Terroristen gewohnt. Mohammed Atta, Marvin Al-Shechi, Ramzi Binaship und wie sie alle hießen, waren in den mir bekannten Straßen einfach so herumgelaufen und hatten bei Schlecker oder Eurospar wie jeder andere auch Seife oder Butter gekauft. Die Technische Universität, Harburger Chaussee 115, Marienstraße 54 und die Wilhelmstraße 30, hier hat der Chef Mohammed Atta, ein guter Koch, wie korportiert wird, für sich und seine Mordbuben orientalische Spezialitäten gebrutzelt. Aber selbst diesen Ruhm musste Harburg abtreten, denn bald hieß es vereinfachend nur noch, die Terroristen hätten ihre Anschläge von Hamburg aus geplant. In einem der Außenbezirke bewohnte ich zusammen mit meiner Mutter ein nur 60 Quadratmeter großes Reihenhaus. Die Straßen der in den 50er Jahren erbauten Siedlungen waren ausschließlich nach niedersächsischen Provinzkäfern benannt. Walsroder Ring, Zellerwiech, Ludorfer Stieg. Noch nicht mal Hannover war dabei. Wir wohnten im Bispinger Weg. Irgendwie war alles eng und winzig. Straßen, Gärten, Häuser, ja, selbst Bäume, Pflanzen und Haustiere wirkten eine Nummer kleiner als anderswo. Auch meine Kinderfreunde Peter Barstis und Walter Scherwart waren hier kleben geblieben. Peter hatte bereits mit 20 geheiratet und bewohnte mit seiner Frau ein eigenes Zwergenhaus. Er und Walter waren immer noch gut miteinander befreundet. Ich hingegen wurde gemieden. Es herrschte damals in der Siedlung die einhellige Meinung, aus mir würde nichts Rechtes mehr werden. Peter und Walter hatten schon längst ihre Ausbildung beendet und standen erfolgreich im Berufsleben. Die Harburger Walter und Peter hatten eine auffällige Ähnlichkeit mit den echten Walter und Peter, den Söhnen des ewigen Oppositionsführers Dr. Helmut Kohl, der sich mit Hilfe seines Erfüllungsgehilfen Genscher nun doch noch zum Bundeskanzler hochgemobbt hatte. Wie, das die ersten Jahre immer klang, Bundeskanzler Kohl. Das passte irgendwie nicht, denn eigentlich hieß der Bundeskanzler doch Schmidt, Helmut Schmidt. Allen war klar, dass Helmut Kohl nur ein Übergangskanzler sein konnte. Doch für den Moment hatte er zusammen mit Hannelore und den beiden Söhnen das Sagen. Meine Situation war ausgesprochen verfahren. Ich war bereits nach einem Monat bei der Bundeswehr ausrangiert worden, weil ich den rüden Ton nicht vertrug. Eine Falte im Bettzeug und sofort wurde man niedergebrüllt. Einerseits war ich ungeschickt, andererseits verstand ich vieles auch einfach nicht. Was zum Beispiel war eigentlich genau das Koppelschloss?
Sanitäts oder Strom! Hände vors Koppelschloss!
Nie wusste ich, was ich machen sollte und ruderte deshalb hilflos mit den Armen. Ich war viele hundert Kilometer entfernt von meiner norddeutschen Heimat in der Universitätsstadt Marburg stationiert worden. Das Straßenbild dominierten dort zwei Gruppen junger Leute. Coole Studenten, vornehmlich der Geisteswissenschaften, die sich rauchend und Weißwein trinkend in Cafés herumflezten und sich über die andere Gruppe, die uncoolen Bundeswehr-Assis aus der Tannenberg-Kaserne, lustig machten. Nach Dienstschluss stürzten die durch Stirnacken und Pissbotschen stigmatisierten Rekruten in der Stadt aus lauter Verzweiflung schnell noch ein paar Halbe hinunter, um dann vor Erschöpfung und Angst halb wahnsinnig bereits gegen 21 Uhr in einen komatösen Schlaf zu fallen. Wir armen Sanitätssoldaten waren Menschen zweiter Klasse, Mörder in Uniform, stumpfe Prolls ohne politisches Bewusstsein. Wenn ich verweigerte, war das Letzte. Ich hatte aus Faulheit alle Fristen für die lästige Gewissensprüfung versäumt und musste mich nun ins Unvermeidliche fügen. Ein einziger Albtraum war jeden Sonntag die endlos lange Bahnfahrt vom ungefähr 3 Subkontinente entfernten Harburg in die Kaserne zurück. Schrecklich, 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 furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich war ein einziger Schweißausbruch. Im stets überfüllten Zug hockten im Gang die Soldatenzombies auf ihren unförmigen Reisetaschen und dämmerten mit toten Augen einer neuen Folterwoche entgegen. Je näher wir dem Quälkampf kamen, desto heftiger wurden meine Panikattacken. Die Tannenberg-Kaserne betrat ich jedes Mal als ein vor Todesangst schlotterndes Bündel Mensch, das seine Auslöschung entgegensieht. Hier gehörte ich doch nicht hin. Obwohl ich schon nach 3 Wochen vollkommen am Ende war, hielt ich noch eine 4. Woche durch, bis mir schließlich beim morgendlichen Stubenappell die Tränen über die Wangen pullerten. Anstatt mich jedoch auf der Stelle zu erschießen, schickte mich der Zugführer zum Stabsarzt und bereits 3 Tage später durfte ich mit dem Befund endogene Depression für alle Zeiten dienst- und tauglich die Tannenberg-Kaserne verlassen.